Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung anlässlich von Jahr der Gottgeweihten, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Die Mutter Maria Theresia Scherer hat ihr ganzes Leben am Kreuzigten geweiht. Sie hat ihre Kräfte am Dienst der Kinder, der Armen, der Kranken und der Notleidenden gestellt. Ein Kernsatz von der Ordensgründerin, von der Mutter Maria Theresia Scherer, war, Gott wird sorgen. Und das hat er in der Tat gemacht. In der Zwischenzeit sind die Kreuzschwestern auf der ganzen Welt vertreten und es ist ein beachtlicher Orden. Das Leben von diesen Kreuzschwestern ist ganz unterschiedlich, aber alle haben den gleichen Auftrag, nämlich das Licht Christi dort anzutragen, wo es dunkel ist. Dass die Leute wieder das Licht bekommen und in ihrem Herzen auch das Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus wieder finden werden. Und so hat auch die Ordensfrau vom heutigen Interview den wunderbaren Auftrag geschenkt bekommen. Und darüber möchten wir heute berichten. Wir haben die Schwester Dominika Geierhofen aus Gmunden, Österreich, zugeschaltet. Sie ist bei den Kreuzschwestern, oder wie man hier in der Schweiz sagt, bei den Ingenbohlerinnen. Und sie hat lange als Krankenschwester gearbeitet, ist heute pensioniert und in der Altenpastoral im Altenheim in Gmunden eingestiegen und tätig. Und diese Tätigkeit macht sie mit viel Freude und mit Herzblut, gibt sie sich da in diese Aufgabe ein. Und sie macht auch unter anderem Sterbebegleitung. Und so möchte ich jetzt endlich die Schwester Dominika bei Radio Maria willkommen heißen. Und ich werde jetzt Hochdeutsch sprechen, damit sie mich auch versteht. Und ich werde sie mit «Du» ansprechen, weil wir uns noch persönlich von der Zeit, als wir beide in Budapest in Ungarn waren, kennen. Und so nochmals ein herzliches Willkommen bei Radio Maria Dominika.
Ja, hallo, grüß Gott, wie man bei uns sagt. Du, Andrea, du kannst ruhig in Schweizerdeutsch sprechen, weil ich war ja zur Auensausbildung in Ingenbohl und verstehe somit auch den Schweizerdeutsch. Und ich sage allen, die jetzt zuhören bei Radio Maria, grüezi miteinander. Und ich freue mich, dass ich jetzt einmal wieder, ja, auch mit der Schweiz sprechen kann und mit dir, Andrea, die wir uns ja da kennengelernt haben. Und das ist wunderbar.
Ja, Dominika, du wolltest ja eigentlich ursprünglich einmal Bäuerin werden oder respektive du hast ja eigentlich auf einem Bauernhof gelebt und bist aufgewachsen. Wieso bist du nicht diesen Weg gegangen, Dominika?
Wenn ich so schaue, dann waren wir drei Schwestern. Ich habe noch zwei Schwestern. Und ja, ich bin gewohnt gewesen am Bauernhof und es hat mir gefallen. Und ich habe mitgelebt und auch mitgearbeitet. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Und wie ich den Schulabschluss hatte, ja, ging meine größere Schwester ins Kloster, zu den Kreuzschwestern. Und so musste ich eigentlich zu Hause bleiben, in der Landwirtschaft. Ich hätte schon damals schon gerne Krankenschwester gelernt, aber naja, dieser Auftrag war mir dann schon vorgegeben, der gehorsam zu lernen. Dann blieb ich zu Hause. Aber es war noch lang kein Hindenken, dass ich einmal eventuell auch diesen Weg beschreiten würde. Es hat lange gedauert. Inzwischen war auch mein Vater gestorben, so weil in der Landwirtschaft ja viel Arbeit und ich musste die Arbeit von meinem Vater übernehmen. Das war auch nicht so leicht für mich, denn ich war ja noch sehr jung. Und so hatten wir mit meiner Mama und mit meinen beiden Tanten, die von väterlicherseits auch am Bauernhof waren, diesen Bauernhof bewirtschaftet. Und ja, und wie es halt so ist, ich war bei der Jugend sehr tätig und wir waren sehr religiös auch in der Familie. wir haben gebetet und so. Und langsam dachte ich nach, ja, was mache ich? Übernehme ich den Bauernhof oder möchte ich was anderes machen? Und eines Tages ging ich während der Woche mal in die Kirche und als ich so Platz nahm, kam plötzlich der Gedanke in mir, du könntest auch ins Kloster gehen. Und ich dachte mir, das geht doch nicht, ich muss den Bauernhof übernehmen. Aber dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los. Und irgendwann kam es dann einmal zu einer Freundschaft. Und ich dachte mir, ja, jetzt musst du dich entscheiden, so oder so. Und ja, dann habe ich mich entschieden, ich möchte ins Kloster gehen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und dann habe ich das meiner Mama erzählt. Und meine Mama sagte, ja, wenn es dein Wunsch ist und wenn das dein Weg ist, dann geh. Dann kannst du gehen. Und für mich war das, ja, wie ein Stein von Herzen gefallen. Und ja, wir haben dann die Landwirtschaft verpachtet. Meine Schwester, meine mittlere Schwester, die war zwar auch zu Hause, aber die ging in ein Büro arbeiten und sie wollte die Landwirtschaft nicht nehmen. Und so haben wir den Grund und alles verpachtet. Meine Schwester hat für meine Mama und für meine beiden Tanten gesorgt und ich konnte dann ins Kloster eintreten. Ja, das war's.
Schön, danke vielmals schon für diese Einführung. Ich möchte nachher noch ein wenig diese Zeit, wie du ins Kloster gekommen bist, wie du den Ruf Gottes verspürt hast, möchte ich noch ein wenig dann nachgehen. Aber vielleicht einfach eingangs, vielleicht könntest du mal ein kurzes Porträt machen, wie jetzt das bäuerliche Kloster in Ingenbohl respektive in Gmunden aussieht. Einfach ein Porträt über das Kloster Ingenbohl oder der Kreuzschwestern für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, wo diese Kongregation, diese Gemeinschaft noch nicht kennen.
Ja, ich lebe seit 3 Jahren jetzt in Gmunden. Das Gmunden liegt so südlich, ist im Bundesland Oberösterreich, liegt so circa 60 Kilometer südlich von Linz, damit sich jeder ein bisschen ein Bild machen kann, wo das ist. Das Gmunden ist auch das Tor des Salzkammergutes. Hier, wir sind umgeben von den herrlichen Traunstein und Traunsee. Ungefähr Einwohnerzahl sind circa 13.000. Und hier in Gmunden sind die Kreuzschwestern seit 1900 ist die Schule hier gebaut worden. Die Schule, das Gymnasium und Volksschule. 1900 bis 1902 wurde dieser schöne, wunderbare Bau errichtet. Und es gab hier in diesem Haus auch noch 2 Nebenhäuser. Die wurden abgekauft für Volksschule und Internat. Das Internat gab es bis 1990. Die Internatsschüler wurden immer weniger, weil alles mobiler wurde. Und so haben wir die beiden angekauften Häuser wieder abgegeben. Und jetzt ist nur mehr die Schule. Wir wohnen auch hier in dieser Schule. Wir sind jetzt 9 Schwestern in dieser Gemeinschaft. Noch alle eigentlich schon im Pensionsalter. Die verschiedene Dienste machen in dieser Gemeinschaft, die Sakristei oder noch Pfortendienst oder auch eine Schwester, die als Seelsorgerin, ehrenamtliche Seelsorgerin ins Krankenhaus geht oder in ein Altenheim. Ich mache auch ehrenamtlich Seelsorge im Altenheim. Und so, ja, ist einmal diese. So schaut einmal unsere Gemeinschaft aus und auch dieser Ort Gmunden.
Wir haben ja eingangs erwähnt, dass wir uns kennen von der Budapest-Zeit. Kannst du vielleicht einfach ein kurzes Porträt noch über Budapest machen? Wie war diese Zeit und wie wart ihr aktiv in Budapest?
Ja, ich kam 2008, wurde ich angefragt von der damaligen Provinzoberin, ob ich nach Budapest gehen möchte, in diese kleine Gemeinschaft. Sie bräuchten noch eine Schwester zur Gemeinschaftshilfe. Und es waren relativ junge, zwei junge Schwestern, du kennst sie ja noch. Mhm. Und diese hatten noch keine ewigen Gelübde abgelegt und so war es gut, jemand auch noch von außen dabei zu haben. Und ja, und für mich war das natürlich schon ein gewaltiger Auftrag, nach Ungarn zu gehen. Ich, ein Kind vom Land, in diese Stadt und noch dazu die andere Kultur und andere Sprache. Aber ich sage in Gottes Namen, wenn es Gottes Wille ist, so probiere ich es. Ich möchte ja nach meinen besten Kräften. Und so war ich eigentlich 3,5 Jahre so in Budapest, in dieser Gemeinschaft. Es war für mich natürlich auch schon eine Herausforderung, junge, dynamische Mitschwestern zu haben. Doch ein anderes Gemeinschaftsleben. Dann war für mich auch natürlich die ungarische Kultur etwas anderes. Wobei ich wirklich auch die Herzlichkeit der Ungarn kennengelernt habe. Die Herzlichkeit auch in meiner Gemeinschaft. Dann, ja, die Sprache, das war nicht so leicht für mich, denn ich hatte mich sehr schwer getan, mit der Sprache zu erlernen. Aber meine Mitschwestern haben mich immer dann wieder getröstet. Ach, wir können ja Deutsch sprechen, sonst verlernen wir das sowieso. Und das war wirklich sehr, sehr wohltuend, muss ich sagen. Ich hatte auch Kontakt, wie du auch weißt, mit der deutschen Gemeinde, die dort in Budapest ist. Diese Kirchengemeinde, und diese Menschen, die ich dort kennengelernt habe, waren für mich auch sehr große Hilfe. Und wir sind noch, mit einigen bin ich noch in Freundschaft verbunden. Und ja, es war für mich eine sehr prägende Zeit, wenn ich das so im Gesamten sagen kann.
Ja, und die deutsche Gemeinde war ja sehr engagiert und aktiv. Also ich war ganz erstaunt, dass man am Sonntagmorgen einen Gottesdienst in Deutsch findet, in Budapest. Und ja, es ist so eine lebendige Gemeinde gewesen. Man hat Kaffee getrunken am Schluss und ja, es hat gelebt.
Ja, ja, ja. Das war ja sehr gut. Und es war ja, wie ich nach Budapest kam, war noch ein deutscher Priester von Köln hier. Und der war nur mehr ein Jahr. Und dann waren wir sozusagen priesterlos. Und wir hatten dann einen ganz lieben Jesuitenpater, der hat uns ausgeholfen in der Pfarre. Den hast du vielleicht auch kennengelernt, Pater Harai. Mhm. Und der war so Pfarrer in dieser Gemeinde und ja, wir hatten viel organisiert. Selbst der Pfarrgemeinderat war da sehr aktiv und es war eigentlich eine ganz schöne, intensive Zeit, die ich hier dort erlebt habe.
Dominika, kannst du noch etwas erwähnen, wie die Tätigkeiten deiner Mitschwestern ausgesehen haben?
Ja. Meine Mitschwestern, die zwei, die dort am Anfang, wie ich hinkam, war noch eine Mitschwester aus Oberösterreich da. Wir zwei waren so im Haushalt. Wir haben das Haus irgendwo, ja, das irgendwie jemand zu Hause war. Dann war die Schwester Maria, ist Religionslehrerin und ist auch sehr aktiv in der Pfarre Budapest in Városmajor. Und die Schwester Gabriella ist Apothekerin gewesen oder ist sie immer noch und ist in die Apotheke bei den Barmherzigen Brüdern gegangen. So waren die zwei immer aus dem Haus und so war ich eigentlich dann, wie Schwester Hildegard es nach einem Jahr wegging, alleine tagsüber im Haus. Wir haben diese Hausarbeit wollten sie einfach aufgeteilt haben, dass jede Woche wer anderer ein Ämtchen hat, so einmal waschen oder das Haus putzen oder ja, einmal Abendessen vorbereiten. Und so war das eigentlich so eine schöne Gemeinschaftsarbeit. Für mich war das natürlich ein bisschen anders, weil ich hatte keine konkrete so Aufgabe, wo ich verantwortlich war. Das war für mich auch wieder eine ganz neue, ja, Einstieg in so eine Arbeitswelt von einem aktiven Leben heraus, so wie Krankenschwester ist. Und auch die Verantwortung gehabt habe in den letzten Jahren als Konventoberin und dann so nur, unter Anführungszeichen, nur Hausarbeit und doch viel Zeit zu haben, auch für mich und ja, einfach einmal herunterzufahren, wie man sagt, beim Computer, einfach langsamer zu werden. Meine Schwestern haben mich oft aufmerksam gemacht und haben gesagt, warum arbeitest du so schnell? Machst es langsamer? Dann bin ich draufgekommen, welche Hektik noch in mir ist. Das war für mich auch eine neue Erfahrung und ein neuer, ja, Lernprozess, muss ich sagen.
Heute, Dominika, bist du wieder in der alten Pastoral oder bist dann eingestiegen in diesen Bereich, ja, und machst auch Sterbebegleitung. Wie sieht das aus?
Ja, ich bin jetzt, ja, 1,5 Jahre mache ich eben Altenseelsorge hier in einem Alten- und Bezirksaltenheim in London. Wir sind zu zweit, eine pensionierte Pastoralassistentin, so eine ich weiß nicht, wie man das in der Schweiz sagt. Pastoralassistentin ist so eine Pfarrhelferin bestellt von der Pfarre. Und wir zwei teilen uns das auf. Ja, weil ich eben freigestellt bin, eben von der Provinz her, kann ich mehrere Tage im Altersheim verbringen und ich gehe so 3-4 Mal in das Altenheim, besuche die Menschen dort, die alten Bewohner. Am Anfang war es für mich schon sehr herausfordernd, weil gerade in diesem Heim sehr viele, ja, die meisten Bewohner sehr schon dement sind und man nicht mehr so richtig mit ihnen sprechen kann. Dann war es für mich auch wieder ein neuer Lernprozess, einfach da zu sein, hinzusitzen, zu ihnen zu sitzen, zu fragen, wie es ihnen geht und einfach da zu sein, an das, was sie sagen, anzuknüpfen und vielleicht auch einmal zu schweigen. Und ich bin erst einmal so richtig, ist es mir bewusst geworden, wie ich nach einer längeren Zeit einmal auf diese Station kam. Dieses Haus hat 150 Bewohner und so ist es nicht so leicht, immer so jeden Tag gegenwärtig zu sein, überall. Und dann sagte mir eine, ja, Schwester, wo waren Sie denn so lange? Und dann ist mir bewusst geworden, aha, sie nehmen mich wahr. Und das hat mich einfach gefreut. Und das ist es eigentlich, was so Seelsorge ausmacht. Da zu sein, ihnen Zeit zu haben, sie ernst zu nehmen, so wie sie sind. Und ihnen auch Hilfe zu geben, wenn sie etwas fragen oder auch wenn sie einmal auch ein Gebet mit ihnen zu beten oder zu singen, sie einzuladen. Einmal in der Woche haben wir Gottesdienst, einzuladen zum Gottesdienst und auch, ja, sie zu holen, wenn es auch möglich ist, in die Kapelle oder auch die Kommunion zu bringen an ihr Bett oder wo sie eben in ihr Zimmer. Und das ist eigentlich so eine schöne Erfahrung und eine Erfüllung, auch den alten Menschen noch so in dieser Weise beistehen zu können.
Schön, danke vielmals, Dominika, für diese Einschätzung, wie du deine Tätigkeit wahrnimmst. Ich möchte nachher noch ein wenig mehr auf diese Thematik eingehen, möchte aber ein Musikstück einspielen, einfach, dass wir uns ein wenig Gedanken darüber, über das Gesprochene machen können. Ja, wir sind heute im Gespräch mit der Schwester Dominika Geierhofen aus Gmunden, Österreich, wo bei den Kreuzschwestern ist, die sogenannte Ingeboler Schwestern in der Schweiz genannt. Und sie hat uns vor der Musikpause ihr Tätigkeitsgebiet umschrieben. Sie ist in der Altenpastoral oder Altenseelsorge tätig und macht auch Sterbebegleitung. Sie hat erwähnt, dass es in dem Sinne für sie die Tätigkeit ist, oder respektive, dass sie da gefordert ist, einfach für die Leute da zu sein, vor allem für Menschen, die nicht mehr sprechen können, sie auf diesem Weg oder ja in dieser Art und Weise ernst zu nehmen, weil ja sie können sich nicht mehr mitteilen. Als du das, Dominika, erzählt hast, habe ich mir dann Gedanken gemacht, was war in Budapest, als du dort warst? Viele Mitschwestern haben dann auch gesagt, ja, komm mal runter, du musst runterfahren, wie du das auch umschrieben hast, wie der PC, runterfahren und ruhig werden. Und eigentlich bist du ja jetzt wieder genau am gleichen Punkt, oder? Also du musst ruhig sein, einfach da sein, zuhören oder einfach ja, vielleicht nur einfach ja, Präsenz markieren. Wieder die gleiche Herausforderung. Jetzt, wie bist du zu dieser Tätigkeit jetzt in der Altenbetreuung gekommen? Das würde ich noch spannend finden, wenn du da einige Worte darüber berichten könntest, Dominika.
Ja, es war so, wie ich noch als Krankenschwester gearbeitet habe, habe ich mir immer gedacht, wenn ich nicht mehr so aktiv als Krankenschwester arbeite oder arbeiten möchte, dann möchte ich so etwas machen, in die Seelsorge, entweder Kranke begleiten oder eben zu den alten Menschen gehen. Oder alte Schwestern, Mitschwestern, es war für mich nicht so, dass ich fixiert war. Es war einfach so ein Wunsch auch in mir. Und dann als nach Budapest, ja, kam ich dann nach Gmunden als Krankenschwester für die Kinder, für die Schulkinder, ja. Das ist bei uns so Brauch, das ist von Anfang an vom Internatsleben noch, dass eine Krankenschwester hier war, wenn Kinder krank waren, weil die durften ja dann nicht heimfahren. Ja, und als ich herkam, war für mich dann bald klar, das ist nicht das Richtige für mich. Die Kinder, ja, mussten ja, wenn sie krank waren, geholt werden. Man durfte ja nichts eigentlich machen, als nur, ja, vielleicht die Kinder ein bisschen beruhigen oder ihnen, ja, eventuell einen Tee machen und so. Und ich spürte dann, nein, ich brauche noch eine andere Aufgabe, nicht sitzen, bis das hier ein Kind kommt und so weiter. Und dann sprach ich mit der Provinzleitung. Eigentlich habe ich mit meinem geistigen Begleiter darüber gesprochen, dass das nicht das Richtige ist. Und dann haben wir gemeinsam gesucht. Und dann, dann sind wir auf das gekommen, dass eigentlich Altenpastoral so auch das Richtige wäre für mich. Und dann habe ich die Provinzleitung mal vorgesprochen. Und ja, die hat es gut geheißen. Sie hat gesagt, ja, eigentlich ist das auch ein Auftrag für uns und wenn das für dich passt, dann okay. Und so bin ich dann, ja, habe ich ein bisschen umgehört und dann habe ich eben diese Pastoralassistentin kennengelernt. Das war auch von Gott gegeben. Auf einmal sind wir zusammengekommen und dann haben wir so gesprochen und sie sagte, ja, ich gehe in Pension und ich wäre froh, wenn jemand da wäre noch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann steige ich da ein. Und bin jetzt hier in Gmunden eben, in diesem Altenheim und werde ja jetzt in nähere Zukunft im Mai nach Bad Schallerbach wieder einsteigen, Umsiedlung in einen neuen Ort. Und dort habe ich wieder auch einen neuen Auftrag bekommen in der Altenheimseelsorge. Es wurde ein neues Altenheim gebaut und da wurde ich auch gebeten, ob ich dort auch als Kreuzschwester in diesem Haus wirken könnte, bei den alten Menschen. Und ja, das ist für mich eine neue Herausforderung noch, etwas aufzubauen in die Seelsorge. Und auch, ja, so wirklich wieder den Menschen, den alten Menschen nahe zu sein, auch den Sterbenden bei ihnen zu sein, ihnen zu helfen, das, was sie noch wünschen oder, ja, einfach zu erspüren, was ist ihnen noch ein Anliegen, das sie möchten. Und sie begleiten bis zum Tod, ja, bis sie heimgegangen sind.
Du sagst, da zu sein, was sie noch, und dafür sich einsetzen, für das, was sie sich noch wünschen. Was wird noch gewünscht, so in einer letzten Stunde oder in einer letzten Lebensphase?
Ja, es ist so, wenn sie oft vorher schon, bevor wirklich die Sterbephase ist, ist es oft so, dass sie noch einen Priester wünschen oder auch die Angehörigen noch einen Priester wünschen oder zumindest eine Segnung oder ein Gebet mit ihnen und dass man ihnen diesen Wunsch nachgeht, ermöglicht. Und wenn es wirklich ist, auch manchmal ist es auch für die Angehörigen schwierig, einen lieben Menschen zu verlieren, auch diese zu begleiten, zu verstehen, dass sie mit jemandem sprechen können und diesen Sterbenden auch diese Gewissheit oder zu geben, du bist nicht alleine, ich bin an deiner Seite oder wir sind an deiner Seite, vielleicht ein bisschen Angst zu nehmen, dass er spürt, ja, ich darf jetzt gehen. Und ja, ich habe schon viele Menschen sterben gesehen, habe viele Menschen auch im Krankenhaus begleitet, auf ihren letzten Lebensweg. Jeder hat einen anderen Tod. Jeder hat eben eine andere Geschichte. Jeder ist anders geprägt. Und wenn ich mir so die Lebensgeschichte jedes Einzelnen vorstelle, wenn ich vielleicht etwas schon kenne von ihm, dann gewinne in mir viel mehr Achtung, viel mehr Ehrfurcht. Und auch dieser Mensch hat das Leben vollendet. Und das ist so etwas Schönes. Und beim Sterben denke ich mir immer, jetzt sind alle himmlischen Herrscharen hier. Und es wird dann so dicht. Es ist einfach, ja, ein ganz intensives Gefühl auch für mich und vielleicht auch für andere. Und ja, da kann man nur mehr still werden und auch still beten. Und manchmal ja vielleicht ein paar Gebete sprechen oder irgendetwas singen. Da bin ich auch schon, mir auch schon aufgefallen, dass das Singen eigentlich diesen Sterbenden sehr befreit.
Werden wir doch auch einen Moment der Stille machen. Wir sind heute im Gespräch mit der Schwester Dominika Geierhofen aus Gmunden, Österreich. Sie ist bei den Kreuzschwestern und sie hat uns einen Einblick in ihre Tätigkeit in der Altenpastoral und im Speziellen auch in die Sterbebegleitung ermöglicht. Dominika, du hast gesagt, dass man in diesen letzten Momenten einfach still wird und vielleicht sogar auch singt. Und also das alles so erzählt hast, wie du dich verhältst, wie du mit diesen Sterbenden, mit den Angehörigen umgehst, hatte ich das Gefühl, irgendwie, es ist geprägt mit viel Kraft und auch einer, es ist zwar nicht ein, doch es ist ein freudvoller Moment eigentlich. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass du energielos bist. Und ich möchte aber trotzdem die Frage stellen, weil das sehr energieraubend ist. Oder ich kann mir es vorstellen, sehr energieraubend könnte sein. Von wo bekommst du diese Kraft, Dominika?
Ja, am Anfang der Sendung wurde das Lied gespielt, Gottheit tief verborgen. Und ich glaube, es ist immer wieder auch diese Quelle, aus der ich schöpfen kann. Aus dieser Quelle, der, wo ich Freude, Zuversicht, Hoffnung, wo ich einfach Liebe spüren kann, die mir geschenkt wird und die ich auch dann an andere austeilen kann. Und es ist natürlich auch ein Weg, ein spiritueller Weg, den man im Laufe des Jahres, der Jahre geht und immer wieder tiefer hineingenommen wird in das Geschehen, in das Geheimnis Gottes, in das Geheimnis Jesu Christi. Und ja, in diesem Bleiben, in diesem Aushalten, auch in seinem Geheimnis, ist man auch, wird man auch gefordert. Es erfordert auch eine Läuterung. Am Anfang möchte man vieles ja selber machen. Da ist das Machen noch so viel im Vordergrund. Im Laufe der Zeit wird einem bewusst, ja, das Machen ist das. Es ist ein Geschenktwerden, von Gott. Auch ein das eigene Ich loslassen, die eigene Ich-Bezogenheit lernen, auch ein Du hin. Und ein Du, es gibt diese Dreierbeziehung. Die Dreierbeziehung ist eben, du sollst deinen Gott lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinen, all deinen Kräften und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ohne diese Dreierbeziehung geht es nicht. Es ist immer wieder, die Therese von Avila sagte, ich schaue, wenn ich anschaue, wie du deinen Nächsten liebst, wie du deine Mitschwester liebst, so liebst du auch Gott. Und das, wie ich das gelesen habe, da ist mir ganz kalt geworden über dem Rücken, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist so. Es gibt nichts anderes. Und das ist das, was einem so dankbar macht, wenn Gott einem so viel schenkt, so viel von seinem Geheimnis, von seinem Evangelium. Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, es ist ein Runterfahren, ein Hören. So ist es auch ein Hören, was möchte mir Gott sagen. Nicht, dass ich spreche, sondern dass er sprechen kann. Und das habe ich ja in diesen Jahren mühevoll auch ein bisschen gelernt mit meinem geistlichen Begleiter. Er hat mir viel geholfen und daraus ist auch viel Dankbarkeit erwachsen. Und so spüre ich auch immer wieder die Kraft, auch diesen Menschen beizustehen und nicht leer zu werden, weil Gott es ist, der mittendrin steht bei in dieser Gemeinschaft, wo ich bin, wo ich oder bei dem Sterbenden oder den ich begleite. Und das ist einfach schön.
Dominika, das sind sehr intensive, eigentlich wunderschöne Gnadenmomente, die du geschenkt bekommst. Helfen dir in diesen Zeiten spezielle Gebete?
Ich meine, ich habe schon seit 10 Jahren gehe ich auf den kontemplativen Weg. Ich weiß nicht, ob du den Pater Jalic, Franz Jalic, diese Exerzitien kennst, eben das kontemplative Gebet, das Wort Jesus Christus. einfach immer wieder zu sprechen. Und dieses Gebet begleitet mich eben schon seit 10 Jahren. Und so habe ich ja kein so ein spezielles Gebet, dass ich wo ich sage, das ist das, sondern ja, zum Beispiel am Anfang hat mich sehr das geholfen im Bruder Klausengebet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Und mein Herr und mein Gott, so nimm dich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich glaube, das ist das, was einfach diese Seele einfach immer wieder hinführt zu Gott hin, dass die Liebe Gottes fließen kann.
Du sagst das Gebet von Jalitsch. Jetzt, vielleicht habe ich jetzt das überhört, aber wie lautet das? Ist das ein längeres Gebet, oder?
Nein, das ist einfach nur das Jesusgebet, Jesus Christus. Das Jesusgebet von einem russischen Pilger ist das Herr Jesus Christus. Jesus und David, erbarme dich unser. Mhm. Und nach der Methode von Pater Jalitsch, der Jesuit, ist es einfach, sind das nur die zwei Gebete, die zwei Worte, Jesus Christus. Mhm. Das mit dem Einatmen Jesus, mit dem Ausatmen Christus. Und so, ja, es verwandelt. Es verwandelt einfach. Man kann das nicht in Worte so aussprechen, aber es ist einfach die Ruminatio, immer wieder die Wiederholung, die Seele in Schwingungen bringt.
Dominika, ein Kernsatz eurer großen Ordensgründerin, der Mutter Maria Theresia Scherer, war: nur der Weg des Kreuzes führt zum Himmel. Nun, welche Erfahrungen hast du mit diesem Kernsatz von der Mutter Theresia Scherer gemacht? Jetzt sehe ich gerade, jemand ruft an.
Grüß Gott, ja. Schwester Dominika.
Ja, grüß Gott, Schwester.
Bitte. Ich kenne auch Andrea. Und ich habe jetzt gerade Zeit gehabt, die Sendung zu hören.
Ja.
Ich habe eine Fastenwoche zu Ende jetzt. Und da mich jetzt wieder für den Alltag bereit machen. Ich arbeite im Pilgerdienst, singe wohl. Und mache das sehr gern. Und ich habe Freude, über ihre Lebensgeschichte kennenzulernen.
Ja, das ist aber schön, ja.
Gell? Ja,
ich wünsche Ihnen auch alles Gute und dass Sie immer wieder neuen Mut haben, Jesus ihn immer wieder aufzunehmen und in ihm zu bleiben. Das ist ja unser Auftrag eigentlich, ja.
Ja, genau. Ja, und ich bin auch auf dem kontemplativen Weg und das sind wir uns eins in Jesus Christus.
Ja, genau. Ah, das ist schön. Das gibt es so viele Verbindungen, ja. Und es ist einfach wunderbar, auf einem Weg zu sein, ja. Seinem Weg.
Gut. Schwester Lena Maria, haben Sie gerade eine Frage an Dominika?
Ja, ich weiß nicht. Nein, es ist schon okay, so wie
schön.
Ich erzählt
habe. Ja, das ist aber schön, dass Sie angerufen haben. Danke vielmals.
Bitte
schön. Lieben Gruß und gesegneten Tag.
Ja, danke.
Ade, Schwester Lena Maria. Adieu.
Ich muss sagen, das Kreuz eigentlich hat mich auf diesen Weg gebracht, auf den inneren Weg. Ich hatte, wie ich noch in Sierning war, als Krankenschwester gearbeitet habe, habe ich mit der Allergie so Schwierigkeiten gehabt. Und bis wir draufgekommen sind, was die Auslöser sind, habe ich ein ordentliches Asthma bekommen, das mich sehr, sehr, immer wieder in die Ohnmacht gestürzt hat. Ich hatte keine Luft mehr bekommen und ich musste wieder ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und dieser Weg, diese Ohnmacht, das Ausgeliefertsein an einer Krankheit, an einem Leiden, das war für mich also ein Weg, wo ich Gottes Liebe und den Sinn immer mehr gesucht habe und mit meinem geistigen Begleiter gefunden habe, dass nichts, schon gar nichts sinnlos ist. Und ich habe so viel Zuwendung auch von Gott in dieser Zeit erfahren, obwohl es schmerzlich war. Dass ich gesagt habe, ja, so wie die Mutter Maria Theresia, er führt zum Himmel. Er führt immer näher in sein Geheimnis ein. Und ja, das ist sein Geheimnis. Das ist Gottes Geheimnis, auch im Leid und Schmerz den Sinn zu finden, den Sinn in Gottes Nachfolge zu stehen, dass dieser Weg des Leidens nicht umsonst ist.
Schön. Dominika, jetzt haben wir gerade wieder eine Zuhörerin, wo ich zuschalten würde, gern.
Ich habe eine Frage an die Schwester, die Sterbebegleitung macht. Ich habe gehört, dass sie da immer das Herzensgebet auch wieder betet für sich. Und ich denke, das ist äußerst hilfreich, weil man ja dann in Handlungen und Handreichungen und praktischer Arbeit irgendwo zurückversetzt ist, eben aufs Besinnliche. Jetzt wollte ich fragen, ob sie auch etwa den Barmherzigkeitsrosenkranz betet und ob sie den auch betet, wenn ein Patient nicht wünscht, die Sterbenden nicht wünscht. Einfach still für sich.
Mhm. Ja, es ist so, ich bete manchmal nur Stoßgebete, ganz kurz, weil ich denke, viel beten ist anstrengend. Ja, eben das Herzensgebet oder auch eben, wie Sie gesagt haben, den Barmherzigkeit-Rosenkranz, da sage ich nur ein paar Mal vielleicht laut und das andere bete ich dann leise. Ja, oder einmal ein Vater Unser oder ein Gegrüßet seist du Maria, wenn ich weiß, ja, Person hat das auch früher gebetet, das ist ihr vertraut und das liebt sie. Wenn ich niemanden kenne oder wenn ich weiß, dieser Mensch ist fern von Gott, dann bete ich leise und ich sage dann schon, darf ich Ihnen das Kreuzzeichen geben? Und wenn ich gehe oder ja, und wenn ich spüre, ich glaube, manchmal spürt man, wenn man in der Sterbebegleitung ist, ob dieser da, der noch das will oder nicht. Und ich halte ihm auch so die Hand, dass er die Hand auf meiner Hand drauf legt, damit er es auch wegziehen kann. Manchmal, ja, zum Sterben, da können sie einfach diese Hand nicht mehr heben, da sind sie schon zu schwach, aber sie sollen das Gefühl haben, sie sind frei. Sie sind nicht festgehalten. Und ja, es ist, glaube ich, vielleicht manchmal bei Mensch, manchmal, ja, das muss man ja spüren, vielleicht manchmal besser zu schweigen als zu reden. Aber ich kann immer in meinem Herzen beten und ihn hintragen, stellvertretend.
Schön, danke, Dominika. Jetzt haben wir leider die Zuhörerin verloren, aber ich hoffe, dass sie mit der Antwort zufrieden ist. Dominika, bevor dieser Anruf gekommen ist, war das Thema über den Kernsatz von der Mutter Maria Theresia Scherer, nur der Weg des Kreuzes führt zum Himmel. Das war der Kernsatz. Jetzt, ich denke mir, du hast auch einen enormer Weg durchlaufen, und zwar nur schon rein optisch, das ist mir aufgefallen. Ich habe ein altes Foto von dir gesehen, da warst du, also da trägst du einen Habit, das Ordensgewand der Ingenbohler Schwestern, und heute aber trägst du weltliche Kleider, natürlich mit dem wunderbaren Kreuz. Wie ist es dazu gekommen? Was hat dich auf diesem Weg, ist es ein Kreuzweg auch gewesen, den du gegangen bist? Wieso ist das jetzt heute so?
Ja, ich hatte ja, eben wie du gesagt hast, das Ordenskleid, und ich hatte das Ordenskleid eigentlich sehr gerne angehabt, getragen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, als Krankenschwester ohne Ordenskleid zu gehen. Und dann kam eben dieser Auftrag in Budapest. Und meine Mitschwestern sind alle zivil gegangen. Ja, es war schon bei uns auch schon längere Zeit eben gestattet, in Zivil zu gehen, zivile Kleidung zu tragen. Und in Budapest war das dann, ja, in der Stadt. Ich wurde immer angefragt, wohin das und das und das. Und ich konnte ja, war mir dieser Sprache ja nicht mächtig und konnte dann wieder keine Auskunft geben und so. Und dann dachte ich mir, nein, jetzt, ich glaube, jetzt gehe ich mal in Budapest zivil. Und ja, und dann war es so halb, dann ging ich wieder als Schwester, wenn ich in die Kirche ging, wenn ich zur Messe ging. Und dann hat mich die damalige Provinzoberin auch gesagt, nein, das findet sie nicht so gut, entweder so oder so. Und dann habe ich mich dann entscheiden müssen und ich habe mich dann entschieden, ja, jetzt gehe ich zivil. Und wie du schon so richtig angesprochen hattest, war es für mich schon ein wenig kreuzig. Ich hatte mich schon so identifiziert gehabt mit meinem Ordenskleid und dann war es plötzlich weg. Und dann war für mich wirklich auch die Frage, wer bin ich jetzt? Bin ich wirklich noch eine Kreuzschwester? Oder das hat auch mit meiner Selbstfindung viel zu tun gehabt. Und das war für mich auch ein sehr, sehr guter Weg. Und ich habe mir gedacht, ich bin und bleibe trotzdem Kreuzschwester, ob ich jetzt den Habit habe oder nicht. Und ich habe das Kreuz. Und für mich ist das Kreuz jetzt so ein schönes, großes Zeichen. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, dieses Kreuz ist unser Zeichen. An diesem Kreuz kennt man jede Kreuzschwester. Und ich muss auch sagen, viele, auch im Altersheim, wenn ich mich vorstelle zum ersten Mal, dann sage ich, ich bin eben die Schwester Dominika, bin eine Kreuzschwester, eine Ordensfrau. Und sie wissen es dann und sie sagen dann immer zu mir, Schwester. Und auch die manchmal, die nicht mehr so, ja, bis schon verwirrt sind, sie wissen, dass ich Ordensfrau bin. Und das eigentlich ist das für mich so ein schönes Zeichen, dass es nicht nur auf Äußerlichkeit kommt, sondern auch, was man innerlich trägt.
Ihr habt ja eine wunderbare Ordensgründerin, also die Mutter Maria Theresia Scherer und natürlich auch den Pater Theodosius Florentini, wo wir dieses Jahr das Jubiläum feiern. Jetzt, die Mutter Maria Theresia Scherer ist ja so eine, ja, selbstlose, eine sehr bescheidene Person gewesen und hat im Hintergrund Enormes gewirkt. Und man sieht es an eurer Kongregation, die wirklich weltweit vertreten ist und eine beachtliche Größe erreicht hat. Was bedeutet jetzt für dich die Mutter Maria Theresia Scherer, für dich persönlich, Dominika?
Ja, für mich ist die Mutter Maria Theresia eine ganz große Seele. Sie hat ein ungemeines Gottvertrauen gehabt. Sie stand am Anfang immer auch so, sie war die Ausführende von Pater Theodosius. Wenn Pater Theodosius sie nicht gehabt hätte, hätte er vieles nicht ausführen können. Sie war auch ein bisschen ein Gewissen für ihn. Sie hat ihn manchmal ein bisschen in die Schranken geführt, wenn er zu weit gegangen ist. Aber das Großartige war, sie hat nach seinem Tod diese begonnene Kongregation weitergeführt. Sie hat mit keiner Verbitterung, dass ihr angetan wurde von so vielen Leuten, dieses Werk, sein Werk weitergeführt. Es war einfach diese Würde, dass sie für jeden Menschen hatte, ob reich, arm, verwahrlost oder wie auch immer. In dieser Not, sie hat den Menschen gesehen und hat das Herz gesehen. Und das Herz auch ihrer Mitschwestern. Sie war nicht eine Oberin, so von oben herab, sondern eine Mitschwester. Wenn man ihre Briefe liest, die die Schwestern an sie geschrieben hat, dann kann ich immer nur staunen und mit Achtung und mit Ehrfurcht dabei sein. Und ja, für mich ist sie wirklich auch eine Mutter geworden.
Schön, danke vielmals. Was würdest du denken, was möchte die Mutter Maria Theresia Scherer uns heute in der heutigen Zeit sagen wollen, wenn sie jetzt wieder unter uns wäre?
Ja, es ist natürlich ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil diese Gegebenheiten sich hat ja viel verändert, sei es in der Welt, sei es im Orden hier, weil ja viele ältere Schwestern sind. Aber sie würde uns immer wieder ermuntern und sagen, habt Mut, habt Gottvertrauen, Gott wird sorgen. Und jetzt lebt in der Gegenwart, schaut auf das, was ihr noch habt, bleibt in Gott verbunden und er wird es sorgen. Und ich kann mir vorstellen, ihre Mütterlichkeit wird auch so, wenn sie hereinkäme bei der Tür, würde ich sagen, mein Gott, gut ist es, dass du da bist.
Schön. Ich denke mir, und hierzu ist es auch passend, ein Kernsatz von Pater Theodosius, was Bedürfnis der Zeit, das ist Gottes Wille. Also diese beiden haben ja wunderbar zusammen eigentlich gewirkt und etwas ins Leben gerufen.
Ja.
Das ist wunderbar. Was würdest du, ich habe noch eine Frage, ich hoffe, dass du mir nicht böse bist. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch abschließend auf den Weg geben in die sonnige Schweiz?
Ja, wir sind ja jetzt im Pater Theodosius, ja. Und mich hat dieser Ausspruch von Pater Theodosius so angesprochen. Er hat es ja gesagt, wie er so mittendrin war im Geschehen von den Fabriken, die er gespürt hat, ja, das geht vielleicht schief. Aber er hat dann den Ausspruch gesagt, wenn Gott will, wird es gelingen. Wenn nicht, so sei sein Name gepriesen. Einfach das Gottvertrauen, das auch er gehabt hat, für die Zukunftssorge nicht, sondern für den Augenblick. Für jenen Augenblick sorgt der liebende Gott und für die Zukunft. Und das ist so etwas Herrliches. Und wenn wir das in unseren Herzen bewahren und uns gegenseitig schenken, dann, glaube ich, sind wir gut auf dem Weg und sind gesegnet. Und das wünsche ich euch in die Schweiz, in meine geliebte Schweiz und alle Menschen, die mir verbunden sind und die jetzt zugehört haben. Und ich danke für die Ausdauer und wünsche weiterhin Gottes Segen und seine liebende Zuwendung.
Danke vielmals, Dominika, für das Interview und ich wünsche dir und der ganzen Gemeinschaft in Gmunden an dem neuen Ort, wo du tätig sein wirst und einfach weltweit, auch auf den Hügel, wünsche ich auch alles Gute und reichen Gottessegen. Und ich möchte mich auch bedanken für die Leute, die angerufen haben, auch Schwester Lena Maria und die andere Zuhörerin. Herzlichen Dank. Und ja, so möchte ich das Interview abschließen. Und ich denke mir noch, mir kommt in den Sinn ein passender Kernsatz von Pater Theodosius, der sagte, die Schwestern müssen überall hin passen. Und bei dir ist das so passend, jetzt wirst du dann bald wieder dein Feld, ja, räumen kann man vielleicht nicht sagen, aber du wirst wieder eine neue Herausforderung antreten und das ist sehr passend. Ich wünsche dir auch im neuen Umfeld, am neuen Ort, für reichen Gottes Segen und auch einfach, dass du genau das Licht dorthin tragen kannst, wo es eben dunkel ist, Leute, die das Vertrauen zu Jesus Christus verloren haben, dass es dir gelingt durch Gott und dass du wirklich diese Gnaden bekommst, dass du da sein Werkzeug darfst sein. Alles Liebe, Dominika.
Danke dir auch, Andrea, und ich wünsche dir auch das Licht, immer wieder die Kraft, ja, für dein So-Sein und in dein Auftrag hier in Radio Maria. Du machst so viel Gutes. Und Und ich wünsche dir auch die Liebe Gottes und Gottes Segen. Alles Liebe, danke,
Andrea. Danke, Dominika.
Danke.